Die Radio Wissen. Hörsaal.
Nach dem Brexit ist nicht nur Hans-Jürgen Bartsch klar geworden, die EU steht ziemlich zerbrechlich da. Kein Wunder, sagt dazu unsere Hörsaalreferentin von heute, Dr. Leonora Peters. Sie schwärmt von der Andenhochkultur, in der so viel so gut funktioniert habe, dass wir Europäer uns davon eine ganze Menge abschauen könnten.
Ich bin ein überzeugter Europäer und wir sollen Europa jetzt nach dieser schlechten Nachricht vom Brexit jetzt nicht aufgeben. Im Gegenteil, wir müssen es fertigbringen, Europa schmackhafter zu machen.
Und in diesem Zusammenhang ist das Wissen der Andenhochkultur extrem spannend. Denn viele der Fragen, mit denen wir uns heute jetzt in der EU auseinandersetzen, sind damals schon, nicht genauso, aber ähnlich schon bearbeitet worden. Umbruchszeiten gab es schon immer. Es gibt Monumentalbauten, es gibt Musik, es gibt Tradition, es gibt Legenden, es gibt Bräuche. Wenn man sich auf die Logik der Andenhochkultur bezieht, haben wir ein Reservoir an Erkenntnissen, die völlig verrückt sind. In dem Zusammenhang bietet neues Wissen eine Möglichkeit, andersartig die Welt zu sehen.
Die EU sei nicht viel anders als die Andenhochkultur, stellt Leonora Peters, eine Altamerikanistin und Architektin, fest. Sie hat sich Caral in Peru angeschaut, eine Stadt, die eine tausendjährige Blütezeit erlebt habe, ohne Krieg sogar, ohne Waffen. Wie haben die Menschen das dort, wohlgemerkt, über einen gigantischen Zeitraum von 1000 Jahren schaffen können? Den Verwaltungsbeamten in den zentralen Gebieten der Anden war es schon vor 3 bis 4 Jahrtausenden gelungen, Millionen Menschen und viele Sprachen unter einen Hut zu bringen. Anders als die EU-Kommission heute, die sich da einen abstrampelt. Leonora Peters ist gleich anzumerken, wie sehr sie begeistert ist von dem, was damals in den Anden vor sich ging und von dem man doch noch immer so wenig weiß. Aber sie wird weiter forschen. Was sie bis jetzt herausgefunden hat, erzählt sie uns unter dem Titel »Rückblick in die Zukunft – Anden, Philosophie und Mathematik – wie uraltes Wissen uns heute voranbringen kann«. Ein Ausschnitt aus der Berliner Sommeruni, die vom 31. August bis zum 6. September 2015 stattgefunden hat.
Worum geht's heute? Es geht darum zu wissen, wie uns dieses alte Wissen, diese Philosophie und diese Mathematik uns heute voranbringen kann. Schauen wir mal. Erster Punkt. Gestern und heute hat viele Gemeinsamkeiten, also das gehen wir erstmal an. Zweitens, wir gehen in die Philosophie und in die Mathematik rein und schlussendlich fragen wir uns, was können wir davon nutzen, inwiefern können wir diese Erkenntnisse, die ich heute kurz vorstelle, hier und jetzt anwenden. In großen Linien, Umbruchszeiten gab es schon immer. Also in jeder Kultur gab es Wandlungen, gab es Umbruchszeiten und da können wir lernen. Bei den Chinesen, in Mesopotamien, in Europa, also Umbruchszeiten gab es schon immer. Und in diesem Zusammenhang ist das Wissen der Andenhochkultur extrem spannend, denn viele der Fragen, mit denen wir uns heute jetzt in der EU auseinandersetzen, sind damals schon, nicht genauso, aber ähnlich schon bearbeitet worden, erkundet worden, hinterfragt worden. Und in diesem Zusammenhang wird das uralte Wissen aktuell. Da gab es schon was. Das können wir lernen. Sicherlich sind die Fragen heute etwas anders. Zeiträumliche Rahmenbedingungen machen dies immer einzigartig. Aber demzufolge macht es Sinn, dass wir heute hier sitzen. In großen Linien können wir sagen, dass die EU, also die Europäische Union, mit den alten Andenhochkulturen nicht so ganz anders ist. Das ist ein Riesenterritorium gewesen, was über Jahrtausende, also ich spreche hier über eine Zeitspanne von 5000 Jahren, es gibt natürlich in der Archäologie viel mehr, aber ich habe das in dem, also 5000 Jahren erstmal eingeengt. Es war ein gemeinschaftswirtschaftliches Territorium, wo die Frage der Ökologie immer sehr groß geschrieben worden ist und gelebt worden ist und in dem Handel, Wissen und Glaubensaustausch stattgefunden hat in einer Zeitspanne von 5000 Jahren. Mit einer Vielfalt von etwa 1500 Sprachen, das gab es zu Zeiten 1500, 1600 in diesem Territorium. Und da fragt man sich, ja, das hat funktioniert, da können wir vermutlich was lernen. Dennoch, da stellt sich natürlich die Frage, da sagt sich der eine oder andere, klingt interessant, aber ich hatte davon nichts gehört. Gar nichts. Als der werte Kolumbus nach Amerika segelte, der hatte da einige Bücher und da stand definitiv Amerika nicht. Der hat vielleicht abends sich so überlegt, ja, was werde ich da finden? Gewürze, Chinesen, Inder. Es gibt Gerüchte, dass er alte Kartografie aus Venedig gehabt hat, aber in der Bibliothek war Südamerika definitiv nicht. Dennoch, nach der Entdeckung Amerikas gibt es andere Gründe, die das erklären, dass wir an sich kaum da was gehört haben. Im Zuge der Gegenreform, Luther kennen wir alle, gab es ein Konzil von Trent. Und später, also ein paar Jahre später, 1582 und 83, gab es das erste Provinzialkonzil von Lima. Und in diesem Zusammenhang wurde die Bibliothek, also die Knotenschrift an, zerstört. Das hat der Philipp II. Und der entsprechende Papst unterzeichnet. Und so ist es dazu gekommen, dass wir eigentlich heute keine Ahnung haben. Also es gibt eine Bibliothek. Und wir sind ja nicht zufällig hier. Berlin hat die größte Sammlung von Kipus der Welt, ja? Also der Bücher, der Bibliothek der Andenhochkultur. Die ist aber noch nicht entschlüsselt worden. So viele sind wir nicht. Wir sind so etwa 20, die sich mit diesem Thema in der Welt damit auseinandersetzen. Ich hoffe, vermutlich haben wir in den nächsten 5 oder 10 Jahren Resultate, neue Forschungsergebnisse. Aber der Stand der Dinge ist, wir haben keine Bibliothek. Wir haben eine Knotenschrift, die da ist, die noch nicht entschlüsselt worden ist. Es gibt da unterschiedliche Ansätze, aber wir haben keine Bibliothek. Und das erklärt den Stand der Dinge, dass viele sagen, ja, interessant, vielleicht war da einer in Südamerika, hat sich diese Riesenpyramiden schon angeguckt, aber von der Philosophie und der Mathematik hatten wir nie was gehört. Das erklärt es. Dennoch, mit Knotenschrift oder ohne Knotenschrift, wir stehen im Falle der Andenhochkultur vor einer Hochkultur. Wir wissen von Wege, wir wissen von Bewässerungssystem, wir wissen von Verwaltungssystem, die etwa 10 Millionen Menschen in einer Zeitspanne von mehreren 1000 Jahren ja, gut verwaltet hat. Ja? Also es gibt da unterschiedliche Erkenntnisse, die einfach eindeutig darauf hinweisen, dass es eine Hochkultur gegeben hat, mit oder ohne Knotenschrift. Das ist eine Bildhandschrift, die sehr bekannt ist, die sehr gut ist, weil es nicht nur Text ist. Das ist ein Chronist, Huamampoma. Das eine ist die Verwaltung, da ist der Inka, das ist das Wirtschaftssystem, da ist der Kanzler mit dem Verwalter sozusagen in etwa erkennbar. Und das zweite, das sind einfach Bauarbeiter, die Wege und Brücken bauen in dieser Bildhandschrift. Zum Thema der Entschlüsselung dieser Erkenntnisse. Wir haben keine Bücher, wir haben Kipus, die nicht zur Verfügung stehen, aber es gibt Monumentalbauten, es gibt Musik, es gibt Tradition, es gibt Legenden, es gibt Bräuche. Und in diesem Zusammenhang habe ich mich mit den Monumentalbauten auseinandergesetzt. Ich bin Architektin, kann nicht anders. Wenn ich nach Venedig fahre, gucke mir dieses Dogenpalais an und sage, oho, Vitruv scheint nicht der gewesen zu sein, der das inspiriert hat. Und genau so bin ich das Thema hier angegangen. Das eine, das, was wir da sehen, das ist ein Bewässerungssystem, 2000 Jahre schon in Betrieb, bis heute. Und wenn man das sieht, also wenn man diese Wege im Hochland sieht, diese Brücken, diese Kanäle, diese Bewässerungssysteme, die in diesem Fall 2000 Jahre schon im Betrieb sind und man weiß, dass es da Erdbeben gibt und wer so ein Erdbeben erlebt hat, der sagt, mein Gott, also das ist wirklich sehr beeindruckend und das funktioniert immer noch, dann sagt man, was steckt dahinter? Das war so mein Ansatz. Ich habe ein Projekt gemacht im Hochland, schon 20 Jahre her, also wirklich Ewigkeiten. Das war eine interkulturelle und nachhaltige Siedlung, ein Modell. Und da bin ich mit den Leuten lange in Kontakt gewesen, bis heute. Und die haben mir vieles gezeigt, was ich noch nie gesehen hatte. Da sprechen wir über 5000 Meter über Meeresspiegel. Also bis dahin, das muss ich erstmal so ein bisschen trainieren. Und diese Bewässerungssysteme sind umwerfend. Es gab Wege, das ist, die funktionieren, Brücken. Und da ich eben in Chile Architektur studiert habe und da mit der Statik sehr eng verbunden bin, weil es ja lang der Erdbeben ist, ja, wenn man als Architekt dort ein Haus baut, muss man unterzeichnen, dass alles okay ist. Und man ist für das Leben der Menschen verantwortlich. Insofern weiß ich, wie wichtig das ist und wie schwer das ist, dass so ein Bewässerungssystem nach 2000 Jahren immer noch existiert. Um das kurz und mehr oder weniger klar rüberzubringen. Die Andenhochkultur hat sich in einem sehr außergewöhnlichen Rahmen entwickelt. Ja, dieses begeistert mich immer wieder. Das ist die Wüste, ja, die härteste Wüste, die trockenste Wüste der Welt. Und da regnet es mal. Und wenn man das kennt, kann man die Macht der Natur immer wieder entdecken, bewundern und bekennen. Und das erklärt natürlich, dass die Mutter Erde natürlich die Göttin in der Andenkultur ist. Und sie zeigt das Wunder geschehen immer wieder im 20-Jahrestag oder was auch immer und zeigt, dass vieles möglich ist, was man sich in anderen Territorien sehr schwer vorstellen kann. Wir fliegen jetzt in die Südkugel. Das ist die Sternkonstellation, die in der gesamten Südkugel erkennbar ist und sicherlich nicht zufällig. Sie wird in mehreren Flaggen als essentielles Element wahrgenommen. Australien, Papua-Guinea etc. Spannend ist, dass unterschiedliche Perspektiven da sind. In Australien meint man, einen Baum zu sehen. In anderen sieht man so einen Fußabdruck von unterschiedlichen Menschen oder Tiere, wie je nachdem. Und die ist sogar im Mercosur heute erkennbar. Also wir können sagen, das ist ein zentrales Element, wenn man in der Südkugel sitzt oder ist. Man kann es sogar von den Kanarischen Inseln sehen. Also wer da mal war, könnte es versuchen, diese Sternkonstellation im Himmel zu erkennen. Im Falle der Andenhochkultur ist diese Sternkonstellation als ein Kreuz gedeutet worden. Ja? Und sie ist tatsächlich ein Kompass im Himmel, bewegt sich. Also Februar, Mai, August, Dezember. Insofern sieht man sie das ganze Jahr, sie begleitet den Jahresverlauf. Und spannend ist, dass man in der Welt der Anden nicht nur das Helle, sondern auch das Dunkle sieht. Ja? Also da sehen wir vier dunkle Streifen, das ist die Konstellation Kreuz des Südens. Aber da sieht man auch dunkle Ecken, das sind da Lamas, Schlangen oder was man auch sehen kann. Also sich auch da vorstellen kann. Und in diesem Zusammenhang wird es schon spannend, weil man nicht nur das Licht, sondern auch das Dunkle sieht. Vordergrund und Hintergrund. Komplex ist die Behandlung, die man in der Andenhochkultur mit dieser Konstellation bearbeitet hat. Man hat die runtergeholt, gespiegelt, ein Kreuz aufgebaut mit zwei unterschiedlichen Linien und dann ein Quadrat erzeugt. Die lange Linie ist die Diagonale, die kleine ist die Seite und somit hat man eine Matrix entworfen und entwickelt, in der mehrere Quadrate und Kreise ineinander verschachtelt sind und die als Symbol aller Dinge in dieser Wissenswelt zu verstehen ist. Das ist die Chakana. Wie Tschüss ausgesprochen, ja? Ich stelle sie vor. Hier ist die Mathematik, hier ist die Philosophie, hier ist die Wirtschaft, hier ist auch die Liebe einbezogen. Sie ist polysemantisch und ist für jeden zugänglich. So die Amounters, also so die Weisen der Anden. Die Chakana ist ein Kompass von den Göttern gegeben, in Gänsefüßchen, ja? Und für die Weisen an ist natürlich das Gebot Gottes im Himmel geschrieben. Und was haben sie da gesehen? Die haben diese zwei Elemente immer wieder beobachtet und gesagt, okay, es gibt andersartige Elemente, die koexistieren. Also die Akzente sind auf die Andersartigkeit, nicht auf die identischen Merkmale der Persönlichkeit oder der Menschheit gesetzt. Es gibt Einheiten, die von Gegensätzen gebildet werden. Also das ganze Territorium ist ja das Diwantisuyo, das war die vier Territorien, die eine Einheit bilden. Also das war der Name der EU der Anden sozusagen, ja. Und schlussendlich, es gibt Gegensätze, die das Potenzial haben, verknüpft zu werden. Also sie haben das drauf. Man könnte da was anfangen mit, nicht? In großen Linien können wir sagen, dass die Andenkultur eben die Koexistenz sehr unterschiedlicher Elemente erkennt. Also hell und dunkel, groß und klein, Wüste und Dschungel, Ozean und Gebirge, männlich und weiblich, groß und klein, reich und arm, etc. Und demzufolge stellt sich natürlich die Frage, wie gehen wir mit diesen Gegensätzen um? Man baut Brücken, man schlägt Brücken. Das ist die Chakana. Das ist das Gebot. Das ist das, was man machen soll, nicht? Und da stellt sich die Frage, ja, wie macht man das? Wie schlägt man Brücken? Indem man eine gerechte Verknüpfung dieser Gegensätze verfolgt. Also man hat diese Gegensätze erkannt und soll nach dem Gebot der Götter sozusagen eben diese Gegensätze gerecht verknüpfen. Und somit kommen wir zum ersten Gebot, das A und O. die Chagana in all ihrer Pracht. In der Tat ist das Wort Chagana polysemantisch, wie sehr viele der Kernkonzepte der Anden, und das macht das alles so spannend und schwierig. Chaga heißt Brücke, Na Instrument, also das ist ein Instrument, um Brücken zu bauen. Chagana, wie Chagana. Wenn wir das zusammenfassen, wir erkennen das immer. Am Anfang war das Wort. In den Anden war die Chagana am Anfang. Also am Anfang aller Dinge. Ja? Und das ist nicht nur für uns Menschen, sondern auch für die Götter, für die Toten, für die Natur, für die Bergen. Sie ist allgegenwärtig und allmächtig. Also keiner entflieht ihrer Macht. Und das erklärt das, wenn man zum Beispiel mit einem Mensch im Plateau da spricht, sie verstehen die Pflanzen als männlich und weiblich, die Energien positiv als negativ. Wenn es eine Krankheit gibt, sagen sie, okay, was können wir da entgegensetzen? Und in großen Linien gibt es da nicht die Sünde, sondern nur die Suche nach Ausgewogenheit. Also um diese Gegensätze in einer gewissen Ausgewogenheit zu bringen, weil man ja weiß, dass die Perfektion eben nur den Göttern geschenkt ist. Nochmal kurz gesagt, die Chagana ist das A und O, Anfang und Ende. Und das ist sehr interessant. Es ist nicht nur ein Kompass, wo sagen, das ist Norden oder Süden. Sie ist anwendbar in jeder Lebenssituation. Also als Wetter, Kompass, also können Sie ja deuten mit der Dunkelheit des Himmels. Kann ich nicht, aber das können die dort. Ist ein Glaubenskompass, insofern Gegensätze sich da ergänzen. Ist es in der Landwirtschaft interessant, weil sie vom Himmel deuten können, ob es regnen wird oder nicht. Ist es in der Beziehung interessant, weil es ja zwei unterschiedliche Elemente, die eine Beziehung aufbauen. Und ist ein Zeitkompass, insofern ist den Jahresverlauf immer begleitet. Also als eine erste Orientierung zu Land oder zu Wasser. Wenn wir uns mit der Chagana ein bisschen näher auseinandersetzen, sagen, es gibt da drei Elemente. Das eine ist die Verknüpfung als solches, das andere sind die Gegensätze und das andere, das Schwierigste vermutlich, das Gerechte. Wie können wir eben das Gerecht wirklich verknüpfen? Zum Thema Verknüpfung, es ist die Suche nach gemeinsamen Nenner, wissend, dass man an sich alles verknüpfen kann. Und bei Bedarf muss man es erfinden. Ja? Also wenn wir da sagen, wie verknüpfe ich eine Tomate mit einem Berg oder so, also oder männlich oder weiblich oder Norden oder Süden. Der Ansatz ist immer, wie können wir die Kontaktaufnahme eben ermöglichen, bei Bedarf erfinden. Das zweite ist der Blick auf die Gegensätze, These, Antithese, Konträren, Gegensätze, also und schlussendlich die Gerechtigkeit. Sehr komplex, weil diese Gerechtigkeit relativ ist in der Welt der Anden. Sie ist zyklisch verhandelbar, also im Jahresverlauf oder in ein paar Chagute, jede 500 Jahre oder jede 1000 Jahre. Und sie ist Raum, Zeit und Kultur bezogen. Das Gerechte ist nicht gleich im Norden des Tiwantinsuyo als im Süden des Tiwantinsuyo. Allgemein, um das zusammenzufassen, ist diese Chagana ein Hinweis darauf, dass wir Menschen die Pflicht haben, die Ausgewogenheit des Universums zu sichern. Wir sind nicht die Herrscher, sondern jene, die für die Ausgewogenheit des Universums sorgen sollen, wissen, dass das eine sehr schwere Aufgabe ist und natürlich nie vollendet ist. Als Zusammenfassung. Ich weiß, das ist alles nicht so, ist alles neu und daher erstmal kurz eine Zusammenfassung. Was wissen wir denn schon? Es gibt einen Kompass in der Südkugel, das nennt sich Chagana. Der ist für jeden zugänglich. Wir brauchen kein Passwort oder keine Vereinsmitgliedschaft oder gar nichts. Jeder kann raufgucken und sich die Chagana angucken. Da ist sie, entweder dort oder da oder da. Sie ist immer anwesend, hinter den Wolken, immer, immer da. Sie ist allgegenwärtig in der Anwendung. Also ein Kind versteht sie, die Oma versteht sich, der Laie, der Experte. Ist eine Urorientierung, nicht nur für uns Menschen, sondern für die gesamte Welt. Also inwiefern man die Natur begreift, sie unterliegt eben auch dieser Ordnung. Und dann kommen natürlich diese Gebote und Hinweise, das Brückenschlagen bzw. die gerechte Verknüpfung der Gegensätze als ein Hinweis, der allgegenwärtig verfolgt werden soll. Also es ist ein polyphiges Denkmodell, was das ganze Leben in der Südkugel, in der Andenhochkultur begleitet hat und weiterhin begleitet natürlich. Wie steigen wir jetzt in die Welt der Wissenschaft? Also wie ist diese Chagana in der Philosophie und in der Mathematik der Anden zu erkennen? Das schauen wir mal. Die Chagana in der Philosophie. Der Ursprung aller Dinge ist in der Welt der Anden relativ. Das heißt, da haben wir ein Kernkonzept, das nennt sich Batcha, Zeitraum, aber dann noch Geist und Materie. Das heißt, es verknüpft das Körperlose und das verkörperte Denken. Es gibt dem Zeitgeist einen Raum und einen Ort und ist sehr, sehr oft missverstanden worden, weil dieses Wort eben Batcha polysemantisch ist. Und da gab es jahrelang Probleme mit dem Thema, was bedeutet Batcha? Der eine hat gesagt Zeit, der eine hat gesagt Raum, der eine hat gesagt Zeitgeist. Und in der Tat bedeutet es je nach Anwendung eigentlich alles zusammen, aber mit unterschiedlichen Akzenten. Und somit als Zusammenfassung kann man sagen, der Anfang aller Dinge ist ein relativer Geist im Raum. Nicht einfach zu begreifen, aber wir wissen ja schon, wie das funktioniert. Okay, wir haben Elemente. Die Elemente sind Raum, Zeit, Geist und Materie. Das ist also ein Kernkonzept. Und die Gegensätze, die zentralen Gegensätze in Philosophie, wie ordnen wir unsere Ideen, ist das verkörperte und das körperlose Denken. Wobei all diese Elemente mal das Sagen haben, aber nicht immer. Manchmal ist der Raum das Wichtige, manchmal ist die Zeit, je nachdem, wie wir diese Konzepte anwenden, relativ eben. Wie sieht das in der Mathematik aus? Wie ist die Chagana in der Mathematik erkennbar? Sehr spannend, die Zahlen sind männlich oder weiblich. Ja, sie haben Charakter. Eine Kuh, ein Stier ist nicht das Gleiche. Drei Kühe, eine Maus, alles ist männlich oder weiblich. Die Pflanzen, die Menschen, die Wirtschaft, das Wetter. Und das gibt denen auch Charakter. Das heißt, die haben Launen, die können nicht immer miteinander gut klarkommen. Aber letztendlich stellt es eben diese Polarität, die das Universum da eben steuert, männlich-weiblich dar. Zum Thema der relativen Einheit. Da wir gesehen haben, dass der Anfang aller Dinge in diesem Zusammenhang relativ ist, haben sie gesagt, okay, unsere Einheiten, unsere Zahlen müssen ja auch relativ sein. Und das ist eine Papagancha, also die Fläche, um Kartoffeln anzupflanzen, anzubauen. Und diese Fläche ist unterschiedlich, je nachdem, wo diese Einheit vorhanden ist. Das eine ist Quito, da ist die Fläche 1. Das andere ist Cusco, ein paar Kilometer weiter unten. Und das andere ist Tucumán. Also die Zahlen sind nicht nur weiblich oder männlich, sondern sie sind relativ. Zum Beispiel können wir sagen, Hartz IV könnte auch relativ sein. Was braucht man in Schweden? Was brauchen wir in Italien? Also diese Einheiten können relativ sein, müssen nicht immer absolut sein. Zur Mathematik als Zusammenfassung. Wir haben hier Zahlen und Flächen. Wie sind diese Elemente verknüpft in einem System, was wandelt? Das ist wie ein Tanz der Form. Wenn wir mal Zeit haben, können wir uns darüber unterhalten. Im Kern verbindet die Mathematik Arithmetik und Geometrie, also das Körperlose und das Verkörperte, also das Wort und die Sache. So. Und wir haben dann eben diese weiblichen und männlichen Zahlen, wir haben relative Einheiten und sehr interessant, in Sachen Wirtschaft, da haben sich lange gefragt, was heißt das Teilen, Auftrennen, Zergliedern, Verteilen, da wird anders gerechnet. Also diese Zahlen geben andere Resultate, wenn man sagt, wir wollen eben teilen. Und alle vier Rechnungen, Grundrechnungsarten haben ein Wort und das Wort, das Teilen, hat in dieser Wissenswelt eben ganz andere Rechnungsmethoden. Das ist genau die Kreiszahl, das heißt Gattari, das ist die große Schlange, die das ganze Universum verknüpft, Gattari, ja. Und wenn wir da uns genau hineindenken, gibt es Kreise und Quadrate. Und diese sind geometrisch ineinander verschachtelt, ja. Und wenn wir da genau hingucken, also die Diagonale hat 3 Quadrate, ja. Und das Quadrat hat 4 Quadrate. Und da ist die Verschachtelung, ja. Und da ist diese Diagonale, da haben wir 3, 9, also 3 mal 3, 9, 1 mal 1, 1. Und da haben wir die Diagonale Wurzel 10. Genau da ist die Gattari, die Schlange und die Kreiszahl. Die Kreiszahl, die die Ägypter auch erfunden haben oder gefunden haben, aber durch andere Wege, durch den Kreis. Und diese Fähigkeit, eine Wurzel zu haben und keine irrationale Zahl, ist dort sehr wichtig gewesen, weil man das Feld im Jahrestakt verteilt hat. Also die Erde, die hat keinen Besitzer, weil die eben die Göttin ist. Man hat es verteilt, jedes Jahr nach Bedarf. Und da musste man wirklich sehr effizient sein und sagen, du hast ein Kind, da brauchst du 100 Meter mehr. Und jetzt ist die Schwiegermutter weg, jetzt brauchen wir weniger. Ja? Und demzufolge war dieses Bedürfnis, die Erde gerecht zu teilen, zentral. Und da brauchte man eine präzise Zahl. Und genau da ist die Kreiszahl entstanden, mit dieser Wurzel 10, die es uns erlaubt, die Flächen zu verzehnfachen oder zu verkleinern, Mikro und Makro. Es gibt unterschiedliche Wege. Das eine ist, dass eine Zahl, genau wie wir 1 haben, das sind dann Knoten und das kann jeder lesen, 1, 1, 1. Wo man aber definitiv entscheidet, ist das eine weibliche oder männliche Zahl oder gab es einen Unfall? Also da gibt es 2 Merkmale, männlich oder weiblich und wo. Also in Quito, wo die Zahl 1 ist, oder in Tucumán, wo wir definitiv eine größere Fläche brauchen, um eben das Gleiche zu erzeugen, also die gleiche Ernte. Wir brauchen eine Ernte von 10 Tonnen, erfinde ich. Jede Gemeinde muss 10 Tonnen beitragen und wie schaffen wir das? Mit diesen relativen Einheiten, die nicht nur mathematisch, sondern auch sozial waren. Das wird noch komplexer. Schauen wir, hier sind die Knoten. Also das ist die 1, also die 0 ist eine Linie, die existiert. Es ist interessant, dass die eine 0 haben. 0 ist eben nichts. Und das sind männlich oder weiblich, je nachdem wohin. Sind sie männlich oder weiblich? Sie sind äquivalent. Die sind absolut äquivalent. Alles ist männlich oder weiblich, je nachdem, wo die Akzente gesetzt werden. 50%, 50%. Wobei man meint, dass wir alle gewisse Dualität in uns tragen und insofern eben die Weiblichkeit betont oder die Männlichkeit. Und diese Zahlen sind alle männlich oder weiblich. Auch die Null ist männlich oder weiblich. Man arbeitet in abgelegenen Regionen, um vor allen Dingen Prozesse zu verfolgen. Das heißt, die Zahl ist männlich oder weiblich und hat ein Alter. Und demzufolge kann ich wissen, ich habe ganz viele junge Tiere, um beim Hirten zu bleiben. Ich habe ganz viele junge Tiere oder ich habe wenig Tiere. Und demzufolge kann ich schon beim Beobachten eines Kipus sehen, wo ich an sich ansetzen muss. Wenn ich zum Beispiel sehr viele alte Tiere habe, die weiblich sind, oder sehr viele junge Tiere, die männlich sind. Die Kipus werden aber nicht offiziell zurzeit benutzt. Es wird im Hochland, da wo ich gearbeitet habe, tatsächlich noch benutzt. Ja, das hat sich aber auch geändert, weil in den letzten Jahren eben Strom ankam. Da gibt es jetzt Internet und was auch immer. Da gab es natürlich einen riesen Einschlag. Aber ich habe gesehen, es gibt auch mehrere Forscher, die das eben auch erlebt haben, diese Kipus werden benutzt, um vor allen Dingen die Tiere und die Pflanzen zu vermessen. Denn es gibt ja Verträge, wo man sagt, ich gebe dir jetzt 20 Tiere, demnächst gibst du mir 24. Und diese Verträge werden in Kipus geschrieben, wo eben die Zahl entweder männlich oder weiblich, jung oder alt ist. Also es gibt da 3 Kategorien, jung, mittel und senior. Das haben sie sich da mehr oder weniger einfach gemacht. Wobei diese Verknüpfung in diesem Fall gerecht sein muss. Und das macht es natürlich so komplex. Weil was ist gerecht? Was ist gerecht? Und da haben sie sich in der Mathematik so schwer getan, um dieses Teilen mit 3 unterschiedlichen Worten und 3 unterschiedlichen Teilungsmethoden zu... Also was ist gerecht? Man verhandelt und diese Verhandlungen werden bei der Teilung der Erde manchmal im 10-Jahrestakt, manchmal über Generation oder über ein Pachacuti. Pachacuti ist eine Einheit von 500 Jahren verhandelt. Das heißt, man verhandelt auch ziemlich zukunftsorientiert. Ja? Und nach der Zeit kann man aber auch neu verhandeln. Das Ziel ist, die Gemeinde muss eben 10 Tonnen Kartoffeln erzeugen. Damit sie diese 10.000 Tonnen erzeugen kann, bekommt sie eine unterschiedliche Fläche zur Verfügung gestellt. Weil die Erde immer wieder verteilt wird, ja. Und damit sie dieses Ziel erreichen können, bekommen sie eine unterschiedliche Fläche zugewiesen. Okay. Genau wie wenn zum Beispiel jemand ein Kind hat, der bekommt dann eben mehr Fläche, weil er eben mehr Leute ernähren muss. Wenn wir die Mathematik zusammenfassen, sagen einige Mathematiker, dann ist es die Kreiszahl. Ja? In der Welt der Anden hat man versucht, ein Kreis und ein Quadrat zusammenzufügen und hat somit die Quadratur des Kreises, ja, geometrisch erreicht und eine Kreiszahl erreicht, die Wurzel 10 ist. Das ist keine einfache Antwort, die ich jetzt gebe, ja. Wir haben eine Kreiszahl, die keine Wurzel ist. Wir haben eine Kreiszahl, die immer irrational ist. Spannend ist, dass diese Kreiszahl bei den Chinesen, bei den Indern und bei den Ägyptern genau die gleiche ist. Ist Wurzel 10. Und warum macht das so viel Sinn? Weil man mit dieser Kreiszahl die Felder genau vermessen kann. Das heißt, eine Fläche kann verzehnfacht werden, weil es eine Kreiszahl ist. Weil es eine natürliche Zahl ist und keine irrationale Zahl ist. Also, das ist das eine. Also, es gibt einen Ansatz, um die Mathematik so zu managen, dass man eben immer Gegenpole verknüpft. Und in der Frage der Kreiszahl haben sich diese Wissenschaftler der anderen ganz andere Fragen gestellt. In Indien hat man versucht, Himmel und Erde zu verknüpfen, indem man diese Tempel bearbeitet hat und auch die Kreiszahl gesucht hat. Und in den Anden hat man versucht, die Konträren, Kreis und Quadrat, zu knüpfen. Und das sieht man auch in der Stadt Karal, wo eben im Grundriss dieser Tempel immer Kreise und Quadrate mit einbezogen sind. Oder sagen wir anders, eine einfache Art der Mathematik. Man zählt männlich und weiblich und somit kann man Prozesse nachvollziehen. Man hat einen Überblick. Die Zahl ist nicht eine abstrakte Zahl, sondern die Zahl deutet darauf hin, wohin die Reise geht. Eine Formel, die eben diesen Tagana-Ansatz erklärt. Ein Paar ist eine Einheit, besteht aus zwei Elementen, männlich und weiblich. Und diese Tagana erzeugt, insofern diese Elemente verknüpft sind, ein drittes Element, das Kind. Zwei Kumpels setzen sich zusammen, der eine spielt Gitarre, der andere spielt Geige und da erzeugen sie eine neue Melodie. Also die Tagana sucht die Verknüpfung zwischen sehr unterschiedlichen Elementen, auch in der Mathematik, und erzeugt was Neues. Und dieses wird anders vermessen. Zur Andenarchitektur. Wie sehen wir die Tagana in der Andenarchitektur? Das ist Karal, das ist die älteste Stadt Amerika, bis dato, bis die Archäologen natürlich was anderes entdecken. Ja. Sie ist ja 3 Stunden von Lima entfernt und da haben wir sie genau geteilt. Die Hälfte ist weiblich, die Hälfte ist männlich. Da geht gar nichts ohne die andere Hälfte. Sie ist etwa 1000 Jahre in Betrieb gewesen, also die Stadt als solches. Sie liegt zwischen Urwald und Dschungel und da wurde hauptsächlich Handel getrieben. Salz von der Wüste und Pflanzen vom Dschungel wurden da umgetauscht. Und das scheint sehr gut gelaufen zu sein, denn laut dem Stand der Forschung, der so aktuell anerkannt wird, gab es tatsächlich da 1000 Jahre Frieden. Karal ist von Rutschadi ausgegraben worden, ausgepinselt, ja, ist nicht ganz 10 Jahre. Ich war vor 4 Jahren dort. Sie hat 7 Jahre in der Wüste ausgeharrt und rausgepinselt und ist, als ich noch promoviert habe, also vor 6 Jahren, wirklich bewiesen worden, dass die 5000 Jahre alt ist. Karal ist umwerfend, ich war dort, von der Dimension her. Und es gibt so große Salzklötze, ja, die eben die Ware waren, die eben das Begehrte im Urwald ist, weil im Urwald es gibt ja super Blumen und was auch immer, aber Salz gibt es nicht. Ja? Und ohne Salz können die nicht leben, weil es ja regnet und regnet und regnet, dann sind die Mineralien weg. Karal ist 3 Stunden von Lima nördlich, ist Weltkulturerbe, ist zur Zeit von hauptsächlichen Schülern, also vom peruanischen Staat sehr unterstützt. Und das Wichtigste, was Karal ist, ist eine lange, lange Diskussion gewesen und immer noch, dass die Stadt wirklich 1000 Jahre Frieden erleben konnte. Es gibt da keine Waffen, es gibt da keine Opfergaben oder Mauern. Und das lässt sich erklären mit diesem Tauschhandel. Die sind ja nicht dumm, die haben Tauschhandel, die haben Verträge, also diese Verhältnisse, diese Bündnisse aufgebaut. Es ist kein Zufall, das hat 1000 Jahre funktioniert. Also 2 Pachakutis, lange, lange, lange Verträge, die im Vorfeld abgeschlossen werden. Warum die Stadt verlassen worden ist, das weiß keiner. Das gibt immer so diese Idee, wir werden geboren, es sind ja Zyklen, wir müssen auch die Stadt begraben und man geht anderswo. Wohin sie dann wirklich umgesiedelt sind oder wohin, das weiß man nicht, aber man weiß schon, dass es eben Tauschhandel war. Die Dimensionen der Wohnung sind umwerfend groß und dass all die Grundrisse dieser Monumentalbauten Kreis und Quadrat verknüpfen. Das ist der Punkt. Also ich habe diese Grundrisse analysiert, da ist eben dieses Modell drin, diese Tagana. Dennoch, ich glaube, das muss man immer mit Abstand genießen, weil diese Bauten, die sind ja 5000 Jahre alt. Ja? Also ich war da, ich hatte die Erlaubnis zu vermessen, also das ist ja toll, also ich hatte alle Instrumente da. Aber ich weiß auch, dass da Erdbeben gibt und nach jedem Erdbeben muss man neu bauen. Und in einer Zeitspanne von 1000 Jahren gab es ganz viele Erdbeben. Und von da habe ich gesagt, ist interessant, was ich jetzt vermesse, ist nicht unbedingt 5000 Jahre alt. Das gibt sehr unterschiedliche Schichten. In großen Linien ja, Kreis und Quadrat überall. Quadrat ist im Grundriss der Pyramide da und ein Kreis ist immer so was, eben 20 Meter tiefer liegt, wo man sich einfach hinstellt, um die Sterne zu beobachten. Und Garal ist immer noch eine Stadt, die in Verknüpfung mit den anderen Städten in diesem Tal quasi identisch gebaut worden ist. Es gibt nicht nur ein Garal, es gibt mehrere Städte auf der nördlichen und südlichen Seite des Ufers, die ähnliche Modelle benutzt haben. Das heißt, die hatten irgendwie eine Planung oder sie hatten ein Modell, was sie so nachgemacht haben und was sie genau wie Garal eben irgendwann verlassen haben. Ich finde es so schön, eben diese Teilung der Stadt, diese Verknüpfung von Kreis und Quadrat. Die eine Pyramide hat 300 Jahre gekostet, die andere hat 500 Jahre gekostet. Und in dieser Zeitspanne von 300 oder 500 Jahren wird ja immer wieder das Alte begraben und neu gebaut. Immer mit der Idee, da kommen neue Zyklen, kommen neue Chancen. Und daher ist diese Chagana-Idee so schön, weil sie davon ausgeht, dass es Umbruchszeiten gibt, große und kleine, dass es immer einen Anfang und Ende gibt und dass dieser Neuanfang irgendwie besser sein sollte als der andere. Ob wir Menschen das schaffen, das ist natürlich ja, ein guter Wunsch, das kann man sich natürlich wünschen und ja, klar. Aber Garal ist einzigartig, insofern ist eben diese Ausgewogenheit zwischen männlich und weiblich darstellt. Ich kenne keine andere, bis die Archäologen das irgendwie anders belegen. Also Peter Fuchs, der Stararchäologe auch von unserem Schloss, ist dort und hat eine ältere Stätte ausgegraben, ist aber keine Stadt. Da gibt es noch 500 Jahre. Und er meint, dass die Komplexität dieser Bauten einfach darauf hinweist, dass es mindestens 10.000, 20.000 Jahre älter sein könnte. Also ist schon sehr alt, aber was mich so begeistert, ist eben diese Zielstrebigkeit, die Elemente Urwald, Dschungel, so gerecht zu verknüpfen. Was gerecht ist, wissen wir alle, ist sehr relativ, aber die Suche nach dem, nicht? Wie können wir die Modelle mehr oder weniger dem Zeitort anpassen? Und daher ist es nur zu verstehen, wenn man im Hintergrund begreift, dass man sich in diesem vorspanischen Kontext somit auseinandersetzen müsste mit einer Wirtschaft, wo es keinen Grundbodenbesitz gibt und wo dieser Grundboden immer wieder verteilt werden musste, im Jahrestakt, im Fünfjahrestakt, was auch immer, sehr unterschiedlich. Und da brauchte man Instrumente, um das wirklich schnell zu erledigen. Da gibt es nicht ein Fest und eine Woche und da wird entschieden, wer was bekommt. Man kann da nicht lange hin und her doktern sozusagen, das muss funktionieren. Und da sind sie sehr pragmatisch. Natürlich hat es nicht beim ersten Anlauf geklappt, klar, aber in Garal gab es mehrere Generationen, die da gebaut und umgebaut haben. Wie sieht das denn mit der Architektur und der Chagana aus? Wir haben die Fülle und die Leere. Die Verknüpfung ist der Raum selbst natürlich, ja, die Stadt als solches. Wir haben da Gegensätze, Kreis, Quadrat, Wüste, Urwald, weiblich, männlich. Schauen wir uns die Stadt nochmal genauer an. Also da gibt es eben diese Pyramiden, die viereckig sind und diese Kreise, das sind diese tiefen Schauplätze, wo man sich den Himmel anguckt. Die ist besuchbar, die Stadt. Sehr spannend. Das ist auf jeden Fall wirklich eine einzigartige Stadt in meiner Auffassung. Ja, als Zusammenfassung. Die Chagana ist ein Denkanstoß, ein Element, was eine einzigartige Hochkultur entwickelt hat. Und in diesem Zusammenhang stehen eben die Erkenntnisse zum ersten Mal zur Verfügung. Der Spaß hat mir 20 Jahre gekostet, nicht weniger, und ist möglich gewesen, insofern ich die Systemtheorie benutzt habe und vorhandene Forschung in diesem System eingebettet habe. Ergänzend dazu hatte ich die Möglichkeit, eben die 20 Jahre auch im Hochland mal also in Kontakt zu sein und diese Theorie immer wieder bestätigen zu können oder widersprechen zu können. Also die Leute im Hochland gucken sich tatsächlich die Sterne an und denken tatsächlich in diesen Modellen. Also die Chagana ist eben das A und O und sogar die christliche Religion wird in diesem Zusammenhang so anders gedeutet. Was machen wir heute hier und jetzt mit diesem Denkanstoß? Was können wir da machen? Wir können sagen, ja, die Andenphilosophie, die Andenmathematik, die Architektur bietet andersartige Denkanstöße. Wir haben heute neue Herausforderungen. Da geht es unserer lieben Angela nicht besser als der Dilma Rousseff. Man hat sehr viele Ansprüche, knappe Ressourcen. Und in dem Zusammenhang bietet neues Wissen eine Möglichkeit, andersartig die Welt zu sehen, neue Systeme zu beschleunigen und Erkenntnisse wahrzunehmen, wenn wir es wollten. Wir können in der Gegenwart diese Erkenntnisse in Systeme einbauen. Wir können aber auch in der Zukunft diese Erkenntnisse einbauen und neue, völlig neue Elemente erzeugen. Nochmal als Zusammenfassung. Wie können wir das nochmal neu denken? Denn wir sind ja eher gewohnt, auf das Identische zu blicken und nicht unbedingt auf die Gegensätze. Also die Verknüpfung ist immer möglich, so die These sozusagen. Die Gegensätze können sehr unterschiedlich sein. Und wichtig, diese Gerechtigkeit ist immer neu verhandelbar und relativ. Wie können wir diese Erkenntnisse der Philosophie, der Mathematik, was auch immer, einbinden? Wir können sie in vorhandene Elemente, also Systeme, einbeziehen. Sei es das Gesundheitssystem, sei es das Transportsystem, sei es das Landwirtschaftssystem. Wenn wir eine neue Blume da einlegen, ist das Verhältnis zwischen den Elementen neu. Also es öffnet neue Perspektiven, neue Realitäten, schenkt neue Sichtachsen und kann uns bereichern, wenn wir es wollen. Wie kann uns die Andenphilosophie, die Andenmathematik heute voranbringen? Wir haben ein Riesenreservoir an Erkenntnisse, ja, die jetzt zur Verfügung stehen. Wir haben einen Chagana-Ansatz, das, was ich jetzt heute mit euch bearbeitet und besprochen habe, oder das Besprechen kommt demnächst. Ja. Wir haben Grundlagenkenntnisse, also Kernkonzepte in der Philosophie, Mathematiksysteme, die anders funktionieren, als die wir sie so kennen, und eine Stadt wie Kerala, die tatsächlich eben das verräumlicht. Und wir haben jede Menge Technologien, die völlig anders funktionieren, als die wir hier kennen. Also dieses Bewässerungssystem, was unterirdisch ist, was 2000 Jahre schon funktioniert. Wir haben eine Musik, die ganz anders aufgebaut ist. Wir haben Gesundheitsmethoden, die ganz anders sind, die ja hauptsächlich eben die Ergänzung der Gegenpole sucht, nicht? Die sehr inklusiv ist. Und in diesem Kontext haben wir die Chance, das in jeder Lebenslage, groß, klein, privat oder betrieblich, wahrzunehmen. Ich habe das Thema 20 Jahre bearbeitet und in dem Sinne kann ich sagen, dass die Verbreitung dieser Kenntnisse durch unterschiedliche Seminare, Workshops und Medien möglich sein könnte. Ja? Wenn Interesse besteht, bitte melden, wo können wir das verbreiten. Zum Thema der Pilotprojekte, das ist natürlich perfekt, insofern man die Anwendung dieser Elemente 1:1 sieht, so im Thema Labor. Und schlussendlich natürlich die Finanzierung dieser Projekte, insofern man das eben voranbringen könnte. Nachdem ich seit 20 Jahren bei IBM gearbeitet habe, also wie wir heute leben würden, kann ich sagen, dass viele der Elemente, die in der Andenhochkultur vorhanden sind, uns heute begleiten werden. Wir leben in einer globalen Welt mit sehr vielen Sprachen. Wie geht man damit um? Inklusiv mit dem Chagana-Ansatz. Wie können wir zu machen in Sachen Wirtschaft vorankommen? Es gibt eine Reziprozitätswirtschaft, die funktioniert hat, bei denen wir gewisse Denkmodelle abgucken könnten. Ja? Es gibt da eine Musik, die immer männlich und weiblich ist. Also gewisse Töne sind weiblich, gewisse sind männlich. Und nur so kann eine Melodie zustande kommen. Und in diesem Zusammenhang bin ich überzeugt, dass wir hier und jetzt in der Lage sind, eben ja, Neues zu erzeugen, einen Beitrag zu leisten und die Herausforderung unserer Zeit zu managen. Wir haben da alle ein Gewinnspiel aufgebaut mit der Frage, ja, welches ist der Ansatz der Chagana? Ja, der glückliche oder die glückliche Gewinnerin hat ein Coaching, also eine Stunde, so dass wir das eben bearbeiten, so dass wir das im Verein, in der Kirche, also die Fragen, die man so haben könnte, im Vorstand, in der Kirchengemeinde oder privat, so dass man eben neue Sichtachsen sucht und in dem Zusammenhang auch neue Ansätze hat, um das, ja, positiver zu managen. Da bin ich gespannt. Die Einbindung dieser Erkenntnisse in die Fragen der Gegenwart ist noch kein Thema. Es könnte ein Thema werden, weil in meiner Erfahrung, nachdem ich eben das Glück hatte, mich bei IBM, also in ganz anderen Kontext mit dem Thema von Future Thinking auseinanderzusetzen, hatte ich damals das Glück, dass ich auch parallel zum Hochland gereist bin. Und da bin ich zur Erkenntnis gekommen, dass einige Fragen der Alten in den Anden, die an sich kaum Spanisch sprachen, viel ähnlicher waren mit meinen Kollegen bei IBM, die an sich auch kein Spanisch sprachen, an sich nur Englisch. Ja? Und die Bevölkerung der Kreolen, also der Nachfolger der Spanier, also das gar nicht mitbekommen haben. Also, weil der Blick ganz anders ist. Man hört Musik, aber vielleicht kann man gewisse Töne gar nicht wahrnehmen. Also es ist latent da und man darf auch nicht vergessen, diese Entscheidung im Konzil von Lima hat tiefe Konsequenzen. Also wenn man im Konzil von Lima gesagt hat, die Quipus müssen zerstört werden, dann guckt man da gar nicht hin. Also irgendwann ist es Gewohnheit, irgendwann ist es eben vom Papst verordnet und das ist zwar lange her, aber man geht der Sache nach. Also in großen Linien. Es ist kein Zufall, dass die deutschen Archäologen so erfolgreich sind, weil die deutsche Sprache mit dem Quechua sehr nahe liegt. Ja, man hat eine Logik. Jemand, der Deutsch spricht, kann sehr gut Quechua begreifen und die Denkmodelle nachvollziehen. Und daher haben wir in Berlin sicher eine Vorreiterrolle, weil Spanisch anders strukturiert ist. Und das erklärt, warum viele dieser Erkenntnisse gar nicht wahrgenommen werden oder gar nicht verstanden werden. Andererseits ist die Frage des Future Thinking nicht unbedingt in den Kreisen der Kreolen in Südamerika wirklich eine Frage, weil die ganz andere Perspektiven haben, weil sie ganz andere Sorgen haben. Also in großen Linien, man kann sagen, Berlin ist nicht zufällig die wichtigste Stadt der Archäologie von Südamerika gewesen. Altamerikanistisch ist geschlossen worden, aus welchem Grund auch immer, aber es ist nicht zufällig, weil die deutsche Logik mit diesem Quechua und Aymara sehr, sehr nahe verknüpft ist. Auch die Logik der Mathematik und der Wissenschaft der 30er Jahren ist mit diesen Themen sehr leicht verknüpfbar. Wenn man in die Wissenswelt der Anden einsteigt und diese Erkenntnisse erstmal verstehen möchte, ist das interessant, weil nur so erschließen sich die Konzepte. Nur so kann ich verstehen, dass ein Wort mehrere Bedeutungen haben kann. Nur so kann ich verstehen, dass eben die Zahlen männlich und weiblich sind. Wenn ich weiß, dass es eben unterschiedliche Elemente gibt, die verknüpft werden müssen oder können. Und die Tagana ist heute interessant, insofern wir da sehr friedensstiftende Ansätze haben. Wenn wir sehen, dass es Gegensätze gibt, die wir verknüpfen können, konstruktiv verknüpfen können, ist es ein Ansatz, wo wir sagen können, das könnte interessant sein. Das kann im Privatleben sein, das kann in der Firma sein, das kann natürlich auch in größeren Bereichen sein. Und somit ist es ein durchaus denkwürdiges Element, zu denken, okay, ich setze meinen Blick auf die Andersartigkeit. Wie kann ich diese Andersartigkeit verknüpfen? Und wie kann ich die mehr oder weniger gerecht verknüpfen? Wie können wir unseren Blick ändern, es lernen, im Gegensatz das Potenzial zu sehen? Im Grunde kann man alles verknüpfen. Der Punkt ist, man übt sich da. Das ist ja nicht so beim ersten Anlauf, da habe ich so die super Idee. Also es ist ein Blick, wo ein Ansatz und in diesem Fall quasi ein Gebot, was eben verfolgt werden muss im Kontext der Anden, um die Ausgewogenheit des Universums zu sichern. Also unsere Welt sieht nicht gut aus, das weiß ich. Das wissen wir alle, wenn wir Nachrichten uns angucken, ja. Dennoch, mit dem Hintergrundwissen, dass ich wirklich dieses Future Thinking bei IBM 20 Jahre gehabt habe, habe ich gemerkt, dass gewisse Ideen, die da gefragt wurden, dort schon beantwortet worden sind. Und deswegen habe ich mich ja wirklich auf den Weg gemacht. Ja? Sonst hätte ich es einfach nicht gewagt oder einfach nicht riskiert. Es gibt Elemente, die wir heute nutzen, die aus den Anden kommen. Die Kartoffel, ja, die erobert jetzt China, weil die eben sehr effizient ist in Sachen Wasserressourcen und Erdressourcen. Es gibt medizinische Elemente, die auch die Welt erobern. Aber in dem Zusammenhang ist es heute eine Möglichkeit, gegeben, insofern der Zugang zu diesen Erkenntnissen jetzt vorhanden ist, nicht ganz einfach immer zu begreifen, weil es wirklich anspruchsvoll ist, weil man wirklich anders denken könnte oder es lernen könnte, anders zu denken. Oder ich kann anders antworten. Wie erklärt es sich, dass gewisse Menschen oder gewisse Gemeinden überlebt haben ohne Wasser, also ohne Ressourcen? Wie leben diese Menschen in diesen Gebieten, wenn sie gar kein Teilhabe haben an einem Wirtschaftssystem. Sie überleben, weil sie eben andere Ressourcen haben. Man hat Techniken, man hat Methodologien, die es erlauben, eben sehr effizient zu sein. Das ist der Punkt. Also die Welt ist nicht sehr optimistisch, klar, aber inwiefern wir in der Lage sind, diese Erkenntnisse wahrzunehmen und sie einzubauen, haben wir die Chance, wirklich einen Beitrag zu leisten, indem wir Pilotprojekte aufbauen, die 1:1 da sind und einfach kopiert werden könnten. In Sachen Gesundheit, in Sachen Reziprozität. Also unser Wirtschaftssystem ist ja in Frage gestellt. Wir könnten gewisse Elemente durch Reziprozität testen. Es gibt ja die Ansätze von Elinor Ostrom, die Commons. Diese könnten ergänzt werden mit anderen Modellen, die schon 1000 Jahre funktionieren. Also wenn der 1000 Jahre funktioniert hat oder 2000, der könnte was dabei sein. Es ist eine Möglichkeit, das zu machen. Es ist kein Muss, es ist eine Chance, wenn wir es einfach wollten. Und wenn wir in der Lage wären, zu begreifen, dass es ganz andere Kulturprozesse gibt, die sich unter ganz anderen Rahmenbedingungen entfaltet haben und demzufolge auch völlig verrückte Zusammenhänge aufgebaut haben und dann andere Resultate haben. Also die Frage ist im Dschungel nicht das Nahrungsmittel, das ist überall da, das ist wie im Paradies. Ja, da muss man nicht so lange arbeiten und überlegen, wie überlebe ich. Da hat man ganz andere Fragen. Ja, wie verknüpft sich ja diese Stern mit dem da? Also man hat da ganz andere Sorgen und wenn es so anders ist, dann hat man auch die Chance, ganz andere Resultate zu erzeugen. Und das ist in diesem Zusammenhang über mindestens 5000 Jahre passiert. Heute natürlich verknüpft mit anderen Elementen, aber wenn man sich auf die Logik der Andenhochkultur bezieht, haben wir ein Reservoir an Erkenntnissen, die völlig verrückt sind. Ja? Diese Reaktion zum Thema Mathematik kenne ich. Ja? Aber ich weiß, dass diese Erkenntnis in China, in Ägypten und in Indien schon da war. Und das hat gute Gründe. Wenn drei Hochkulturen, beziehungsweise die vierte in diesem Fall, die Andenhochkultur, eine Konstante so bezeichnet, dann ist das interessant. Das heißt nicht, dass es die richtige ist. Das ist aber ein Beleg dafür, dass es tiefgründig ist. Man kann es mögen oder nicht mögen, aber tiefgründig ist es. Und demzufolge, insofern man offen ist zu hören oder für neue Erkenntnisse, sind wir auf jeden Fall einen Zentimeter vorangekommen.
Das uralte Wissen aus den Anden. Was können wir heute davon lernen? Die Altamerikanistin und Architektin Leonora Peters sprach darüber am 1. September 2015 vor der Berliner Sommeruni, die unter dem Thema »Mensch, entwickle dich« veranstaltet wurde, einer Gemeinschaftsveranstaltung der Berliner Sommerakademie und der Universität der Künste.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.